Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Kennen Sie einen Ort, in dem die Straßen innerhalb von 16 Jahren zweimal umbenannt wurden? Und dann der ganze Ort auch nochmal? Nein, ich bisher auch nicht. Durch einen Veranstaltungshinweis bin ich auf den Erinnerungsort Badehaus im Stadtteil Waldram der Stadt Wolfratshausen gestoßen. Früher hieß der Stadtteil Föhrenwald und wenn vom Lager Föhrenwald gesprochen wird, klingelt es vermutlich bei einigen schon vage. Aber der Reihe nach. Im Badehaus habe ich mal ein Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich mit seinem künstlerischen Leiter, dem Dirigenten Daniel Grossmann, angehört und war begeistert. Neben der großartigen Musik vermittelt Daniel Grossmann die Entstehung und den kulturellen jüdischen Hintergrund der gespielten Stücke. Für mich standen beide Anliegen, die Musik und die jüdische Kultur mit ihren Hintergründen, gleichwertig nebeneinander. Warum das für Daniel Grossmann wichtig ist, wie er Dirigent wurde?
Und hier muss man die Musik erklären. Man muss andere dazu bringen, die Musik so zu spielen, wie man sie innerlich hört. Und das ist nicht ganz einfach.
Warum ein Orchester gegründet hat?
Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es weltweit eigentlich so, wie jetzt mein Orchester aufgestellt ist, kein zweites Orchester gibt.
Und was seine heutigen Anliegen sind?
Ich möchte inspirieren. Genau um Inspiration geht es mir.
Darüber spreche ich in dieser Sendung mit ihm. Aber das Rätsel um den Namenswechsel der Straßen und des Ortsnamens will ich auch auflösen. Mit Manuel Rüff, dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Bürger fürs Badehaus Waldram Föhrenwald, spreche ich darüber, was ihn mit diesem Ort verbindet, welche wechselhafte Geschichte dieser Ort hat und warum Straßennamen dort so unbeständig sind. Der Begriff Migrationsgeschichte ist ihm bei diesem Thema wichtig.
Der ist sehr wichtig, dieser Begriff Migrationsgeschichte, weil man im Badehaus erfahren kann, dass schon in den letzten 80 Jahren Migration zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur und unserer Gesellschaft gehört, egal ob uns das recht ist oder nicht.
Mein Name ist Mike Große-Hering und ich freue mich, dass Sie hier zuhören. Im folgenden Gespräch mit Emanuel Rüff fallen drei Begriffe, die ich kurz vorab erklären will. Einmal Mikwe, abgeleitet vom hebräischen Wort für zusammenfließen, bezeichnet im Judentum das Tauchbad. Durch Untertauchen im Wasser wird rituelle Reinheit erlangt. Dann Städtel, jiddisch für Städtlein, ist die Bezeichnung für Siedlungen mit hohem jüdischem Bevölkerungsanteil im Siedlungsbereich der Juden in Osteuropa vor dem Zweiten Weltkrieg. Und schließlich Latifundie, Großgrundbesitz, in unserem Gespräch im Besitz eines Klosters. Jetzt los. Zu Beginn unseres Gespräches habe ich Emanuel Rüff gefragt, was ihn persönlich mit dem Erinnerungsort Badehaus verbindet.
Ja, ganz praktisch gesehen verbindet mich mit dem Badehaus, dass ich mich dort ehrenamtlich engagiere, seit nunmehr 6 Jahren. Anfangs habe ich dort die Ausstellung, die Dauerausstellung mitkonzipiert als Geschichtsstudent. Und eine ganz andere wichtige Voraussetzung, ich bin im heutigen Waldram aufgewachsen, das ja ein wichtiger Teil mit seiner Geschichte und vor allem des Föhrenwald ein wichtiger Teil der Geschichte vom Badehaus ist. Also ich fühle mich einfach meiner Heimat, diesem Ort, mit seiner wechselvollen Geschichte sehr verbunden. Und das waren die zwei Voraussetzungen, meine persönliche Involviertheit ein wenig und auch mein persönliches Interesse oder mein Beruf als Geschichtsstudent und jetzt auch baldiger Deutsch- und Geschichts- und Sozialkundelehrer. Und mittlerweile bin ich seit 2 Jahren auch im Vorstand tätig und für wissenschaftliche Projekte tätig, arbeite in der Pädagogikgruppe mit, also in verschiedenen Bereichen.
Erinnerungsort Badehaus, naja, da habe ich so Assoziationen, das wird irgendwas mit Badehaus zu tun haben. Wie ist der Name entstanden? Was ist denn so die Geschichte dieses Ortes?
Das Badehaus hat, wie Sie schon angemerkt haben, ein etwas seltsame Namen, vor allem wenn man ihn in Verbindung mit Geschichte bringt. Das Badehaus war ein öffentliches Gebäude, ein öffentlicher Ort in Föhrenwald vor allem. So hieß früher der Wolfratshauser Stadtteil Waldram. Es war ein öffentliches Bad, während der NS-Zeit ein Männerbad und während der Zeit der jüdischen Displaced Persons auch ein Bad für die Männer und Frauen. In der einen Komponente ganz praktisch, um sich zu reinigen, um sich zu waschen, zu duschen, in die Badewanne zu gehen. Und zum anderen die ganz wichtige rituelle Funktion. Dort war eine Mikwe, ein jüdisches Ritualbad untergebracht, das zu den ganz wichtigen Einrichtungen gehört, um den jüdischen religiösen Ritus zu leben. Und daher dieser etwas eigenartige oder eigentümliche Name Badehaus, Erinnerungsort Badehaus.
Da schaut ja so ein bisschen eine krasse, wechselhafte Geschichte heraus. So vom Zwangsarbeiter Badehaus zum rituellen jüdischen Bad und heute zu einer Ausstellung, zu einem Museum. Da nehme ich drei Phasen wahr. Welche drei Phasen hat es da gegeben oder gibt es da?
Also im Badehaus kann man, wie wir gerne sagen, Geschichte wie im Zeitraffer erleben, und zwar die jüngste deutsche Geschichte. Es ist eine sehr junge Geschichte, beginnt eben erst 1940 als eine Siedlung für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die im benachbarten Geretsried in einer der größten Rüstungsfabriken des Deutschen Reiches Dienst leisten müssen, gerade Stichwort Zwangsarbeitskräfte, oder als zivile Arbeiter dort tätig sind. Und diese Leute bringt man in Föhrenwald unter, ein Lager für etwa 4.500 Personen. Das ist die eine Komponente in der NS-Zeit. Dann haben wir den krassen Schnitt 1945. Viele Überlebende des Dachauer Todesmarsches, also aus sogenannte Evakuierte aus dem KZ Dachau, werden auch in und um Wolfratshausen befreit. Und die Amerikaner stehen vor der Herausforderung, wo bringen wir diese Menschen unter? Und sie finden Föhrenwald vor, gute bauliche Substanz, keine Kriegsbeschädigungen, und errichten dort ein Displaced Persons Lager, ein Lager für Menschen, die durch den Krieg heimatlos geworden sind. Da sind zunächst einmal ganz viele Überlebende des Krieges oder heimatlos gewordene Menschen untergebracht, ehemalige Zwangsarbeitskräfte, dann natürlich überlebende Juden, die Shoah überlebt haben, Zivilarbeitskräfte aus Österreich zum Beispiel, ehemalige politische Häftlinge, also ganz viele verschiedene Menschen. Im Oktober 1945 wird dann auf Geheiß von General Eisenhower dieses Displaced Persons Lager zu einem rein jüdischen DP-Lager. Neben Felderfing und Landsberg zum Beispiel, ein ganz wichtiges Zentrum, vor allem für die Waisenkinder, für die jüdischen Waisenkinder. Und dieses jüdische Displaced Persons Lager Föhrenwald ist das am längsten bestehende jüdische DP-Lager Europas und zeitweise auch das größte. Besteht immerhin bis Februar 1957, also ganze 12 Jahre, genauso lang wie das sogenannte tausendjährige Reich der Nazis. Also 12 Jahre lang leben mitten in Oberbayern, städtelartig könnte man sagen, Überlebende der Shoah. Mitte der 50er Jahre kauft aber schon die katholische Kirche, das Siedlungswerk der Erzdiözese München-Freising, die ganze Liegenschaft und beginnt ab 1956 dort katholische, kinderreiche und vor allem auch heimatvertriebene Familien anzusiedeln. Die Juden müssen Föhrenwald verlassen, auch nicht ganz freiwillig. Und ab 56, 57 weht dann sozusagen der katholische Geist in Föhrenwald, und Föhrenwald wird auch umbenannt in Waldram. Man wollte, wenn ich den damaligen Wolfratshauser Bürgermeister zitieren darf, nichts mehr mit dem alten und heruntergekommenen Föhrenwald zu tun haben. Und Waldram ist auch ganz klar eine Reminiszenz an die neuen katholischen Hausherren sozusagen. Waldram war einer der drei Gründungsäbte des Klosters Benedikt Beuern. Und dieser Landstrich, wo sich das heutige Waldram befindet, gehörte nämlich im Mittelalter zu den Latifundien vom Kloster Benedikt Beuer.
Wenn Sie jetzt sagen, Juden mussten den Föhrenwald verlassen, weil sich die Eigentumsverhältnisse geändert haben?
Die katholische Kirche hatte ihren eigenen sozialen Zweck, sage ich mal. Aus heutiger Perspektive würde man so sicherlich nicht mehr handeln, sondern ein Nebeneinander oder sagen wir besser ein Miteinander ermöglichen. Aber damals war das undenkbar. Und deswegen hat man diese Parallelwelt dann aufgelöst und die letzten Föhrenwalder Juden mussten dann im Rahmen von sozialen Wohnbauprogrammen in der Bundesrepublik unterkommen. Die allermeisten in München, aber viele auch in Frankfurt und Düsseldorf.
Diese Dreiteilung sieht man ja auch an den Straßennamen. Ich habe mir das bei Wikipedia angeschaut. Da wurde aus der Föhrenallee die Pennsylvania-Straße und später dann die Faulhaberstraße. Wenn ich mir das anschaue, ab 56 nehme ich halt hier sehr bekannte Namen wahr, Kolpingplatz, Korbinianstraße. Ist das nicht ungewöhnlich, Straßennamen so systematisch geändert werden, so alle 11, 12 Jahre und dann gleich 20 Stück?
Diese Straßennamen, die sprechen eben für die ungewöhnliche und ich würde auch sagen einmalige Geschichte dieses Ortes. Föhrenwald, Waldram. In der NS-Zeit haben wir Straßennamen von Gebieten, deutschen Gebieten im Sinne der NS-Ideologie des Großdeutschen Reiches, also auch eine Elsässer Straße, Lothringer Straße. Wir haben die Danziger Freiheit zum Beispiel und selbstverständlich auch einen Adolf-Hitler-Platz wie in jeder Gemeinde. Die Amerikaner wollen natürlich die Straßennamen ändern im DP-Lager und führen Straßennamen von amerikanischen Bundesstaaten ein. Und die katholische Kirche als neuer Hausherr möchte auch ihre Spuren hinterlassen in der Straßenbezeichnung und führt die Namen von Würdenträgern der katholischen Kirche ein, also allen voran Erzbischöfen der Erzdiözese München-Freising. Das Badehaus stand zum Beispiel in der NS-Zeit, wurde es errichtet an der Danziger Freiheit, stand während der jüdischen DP-Zeit am Independence Place und ist heute am Kolpingplatz untergebracht.
Kommen wir zur Jetztzeit. Inzwischen ist es ein Erinnerungsort, also nicht der ganze Ort, aber das Badehaus ein Erinnerungsort. Wie ist denn das entstanden, dieser letzte Wechsel und was passiert heute, was passiert aktuell dort?
Das Badehaus ist dadurch entstanden, dass es abgerissen hätte werden sollen. Da hat sich ziviler Protest in Wolfratshausen, beziehungsweise besonders in unserem Stadtteil Waldram, gebildet, um das Badehaus zum einen städtebaulich zu erhalten und zum anderen einen Ort zu schaffen, in dem man diese besondere wechselvolle Zeit und auch Migrationsgeschichte würdigen kann. Und 2012 begann der Kampf der Form, dass sich unser Verein Bürger fürs Badehaus Waldram e.V. gründete, die Kirche dann auch uns für einen symbolischen Euro dieses Gebäude überließ, mit der Auflage, einen öffentlich zugänglichen Erinnerungs- und Begegnungsort zu schaffen und auch gegen den anfänglichen Widerstand aus der Öffentlichkeit haben wir es dann geschafft, auch mit Unterstützung von öffentlichen Geldern, aber insbesondere durch ehrenamtliche Arbeit, diesen Erinnerungsort im Oktober 2018 zu eröffnen. Wir verstehen uns als ein musealer Erinnerungsort, wo wir eine Dauerausstellung für diese besondere Geschichte haben, aber auch als ein Erinnerungsort oder ein Ort des Lernens und des Begegnens. Lernen an der Geschichte, aber auch an den vielen biografischen Zugängen durch die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, deren Geschichte wir würdigen und begegnen, auch durch unser kulturelles Programm. Wir haben im Schnitt pro Monat eine kulturelle Veranstaltung, angefangen bei musikalischen Veranstaltungen, über Lesungen, Zeitzeugenabende, aber auch Abende oder Veranstaltungen, an denen wir an besondere Jubiläen erinnern, dann auch mit Vorträgen. Also ein sehr, sehr bunt gestaltetes Programm.
Wenn man sich für dieses bunt gestaltete und interessante Programm, an dem ich ja auch teilgenommen habe, wenn man sich darüber informieren will, wo kann man das tun?
Sie können sich zum einen auf unserer Website Erinnerungsort Badehaus informieren. Wir haben aber auch einen sehr aktiven YouTube-Account, einen Twitter-Account und einen Facebook-Account. Also das zeichnet uns auch aus, dass unser ehrenamtliches Engagement auch durch Leute jeglicher Altersgruppen gestützt wird. Und da kommen uns natürlich vor allem die jungen Leute zur Hilfe, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren und gerade die Social-Media-Kanäle bedienen.
Sie haben den Begriff Migration und Migrationsgeschichte erwähnt.
Der ist sehr wichtig, dieser Begriff Migrationsgeschichte, weil man im Badehaus erfahren kann, dass schon in den letzten 80 Jahren an diesem Beispiel, und Waldram oder Föhrenwald ist ja nur ein Beispiel für die Geschichte der Bundesrepublik, zwar ein einmaliges, aber in anderen Orten ähnliches Beispiel, dass seit über 80 Jahren und noch viel länger darüber hinaus ja Migration zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur und unserer Gesellschaft gehört, egal ob uns das recht ist oder nicht. Und im Badehaus kann man, glaube ich, sehen, dass die bereichernden Aspekte deutlich überwiegen und ja, Migrationsgeschichte im Badehaus auch eine Geschichte der Hoffnung und des Neuanfangs sein kann. Und gerade unter den jetzigen ja auch etwas traurigen politischen Entwicklungen finde ich das ganz besonders wichtig, das weiterzugeben.
Sagen Sie, dass Badehaus und der Ort ein Beispiel für gelungene Migration ist?
Ob es eine gelungene Migration ist, ist schwierig zu sagen, denn die Juden mussten ja auch wieder gehen. Es war eher Durchgangsstation. Die Zwangs- und Zwangsarbeitskräfte waren ja nicht freiwillig da. Für die Juden war es vielleicht ein Punkt, ein neues Leben zu beginnen und daher eine hoffnungsvolle Geschichte oder ein hoffnungsvoller Punkt von erzwungener und erlittener Migration. Und naja, für die Heimatvertriebenen, die hier dann Fuß fassen konnten, war es mit Sicherheit eine sehr gelungene Migration, wie überhaupt für die Heimatvertriebenen in Bayern und Deutschland. Also ganz so pauschal würde ich es nicht beantworten, aber ich würde auf jeden Fall diesen Hoffnungsaspekt unterstreichen, der ganz besonders prägend für die Geschichte von Föhrnwald und Waldram ist.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues are putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, or won't you please come down? The remixing blues have come to town.
Das war The Remixing Latino Blues von Wellman. Wie immer spiele ich in dieser Sendung GEMA-freie Musik, die unter Creative Commons lizenziert ist. Wer sich dafür mehr interessiert, dem empfehle ich jamendo.de, Jamendo mit J. Am Ende der Sendung werden alle Titel, Musiker und Lizenzen genannt. Sie hören bei Lora München eine Sendung zum Erinnerungsort Badehaus in Waldram bei Wolfratshausen und ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann. Im ersten Teil der Sendung habe ich mit Emanuel Rüff über den Erinnerungsort Badehaus gesprochen. Er liegt im heutigen Stadtteil Waldram, der zu Wolfratshausen gehört.
Bis 1958 war Lager Föhrnwald bekannt,
in dem zuerst Beschäftigte der nahen Rüstungsbetriebe der Nationalsozialisten, dann Kriegsgefangene und zuletzt jüdische Überlebende des Holocaust lebten. Ab 1958 wurde es in Waldram umbenannt und diente als Heimstatt für katholische Heimatvertriebene. Ich habe schon erwähnt, dass ich auf den Erinnerungsort durch ein Konzert des Jewish Chamber Orchestra Munich aufmerksam wurde. Den Dirigenten und Gründer dieses Orchesters, Daniel Grossmann, wollte ich näher kennenlernen und habe ihm im Interview als erstes gefragt, seit wann er wusste, dass er Dirigent werden wollte.
Ich komme aus einer Familie, in der es mehrere Dirigenten gibt und irgendwie der Dirigentenberuf so ein bisschen so was Mystisches hat oder sowas, ja, wie kann ich das sagen, in der Familie so verankert ist. Schon mein Urgroßvater wollte Dirigent werden und dann wurden es schließlich mehrere Cousins meiner Großmutter und einer dieser Cousins dirigierte in München den Othello in der Staatsoper und ich war 3 Jahre alt und sah diese Aufführung, weil meine Eltern keinen Babysitter fanden und war total fasziniert davon, was er da tat. Und obwohl diese Geschichte immer so ein bisschen nach Wunderkind klingt, was ich überhaupt nicht war, war es tatsächlich so, dass ab da für mich klar war, ich werde auch Dirigent.
Wie hat sich das denn entwickelt? Haben Sie das zielstrebig verfolgt? Waren mehr Ihre Eltern zu Anfang die Initiatoren?
Meine Eltern überhaupt nicht. Meine Eltern haben sogar dagegen angekämpft. Die fanden das eine ganz, ganz schlechte Idee. Haben aber dann irgendwann, als ich so 15, 16 war, haben sie eingesehen, das wird wahrscheinlich sich nicht mehr ändern, dieser Wunsch. Ich habe dann relativ früh angefangen, Klavier zu lernen und habe früh angefangen mit Harmonielehre und Gehörbildung. Hatte dann auch tatsächlich relativ früh schon Dirigierunterricht, privaten Dirigierunterricht. Ja, also so habe ich das dann schon aus Eigeninitiative verfolgt, dieses Ziel.
Wie ist denn da die Mischung aus Talent und Fleiß? Sicher ist es ja bei den meisten Dingen so, ohne Talent, sage ich mal, ist vielleicht auch schwer durchzuhalten, und ohne Fleiß kann sich auch ein Talent nicht entwickeln. Aber wie schätzen Sie das einmal für sich ein und für den Beruf, die Profession, Dirigent zu sein?
Also ich glaube, dass man eigentlich, um Dirigent zu werden, vor allem eine Sache mitbringen muss, und das ist Fantasie für die Umsetzung der Musik. Also Musikalität, aber wirklich mit Fokus eben darauf, wie soll es am Ende klingen. Natürlich muss man ein paar Sachen lernen, und dafür braucht man vielleicht auch Fleiß. Man sollte irgendwie möglichst eine einigermaßen gute Schlagtechnik haben. Man sollte ein einigermaßen gutes Gehör haben und so weiter. Klar ist das wichtig, aber am Ende, wenn jemand ein absolutes Gehör hat, die super Schlagtechnik hat, alles Technische super kann und am Ende aber wenig Fantasie dafür, wie es klingen soll, und vor allem wenig eigene Ideen dazu, dann ist er oder sie ein schlechter Dirigent oder Dirigentin. Daran lässt sich nichts ändern. Und ich glaube, das ist auch der Teil, den man schwer lernen kann. Und das ist schon bei Solisten so, aber bei Solisten, glaube ich, ist nochmal der Unterschied, man macht das selber, die Musik. Und hier muss man die Musik erklären, man muss andere dazu bringen, die Musik so zu spielen, wie man sie innerlich hört. Und das ist nicht ganz einfach.
Sie haben jetzt gesagt Schlagtechnik. Ich vermute, das ist das, wie Sie mit den Musikern kommunizieren?
Nein, da geht es dann tatsächlich darum, wie man manuell quasi mit den Händen den Takt schlägt. Und da gibt es Beispiele für sehr berühmte Dirigenten. Ich nenne immer Nikolaus Arnoncourt, der sicherlich vom Manuellen her jetzt kein großartiger Dirigent war. Aber insgesamt glaube ich, dass er einer der großartigsten Dirigenten in der Musikgeschichte bisher war.
Nochmal nachgefragt, wie ist denn die Arbeit? Soweit ich das weiß, üben die Musiker sehr viel für sich und weniger mit ihnen. Wie funktioniert das so?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man jetzt bekanntes Repertoire spielt, Mozart-Symphonie, Beethoven-Symphonie, Mendelssohn-Symphonie, dann kommt man zusammen und beim ersten Durchspielen passt 99% des Ganzen bei professionellen Musikern. Und dann beginnt die Arbeit am Detail, Balance von unterschiedlichen Lautstärken im Orchester, genau die Art des Spiels, wie interpretiert man das und so weiter. Wenn man aber kompliziertere Musik hat, also zum Beispiel zeitgenössische Musik hat, dann kann es schon sein, dass man ein paar Stunden braucht, bis man wirklich das Stück so drauf hat, dass man es auch fehlerfrei spielen kann. Da gibt es schon Stücke, die extrem schwer zu spielen sind, und dann braucht man da dementsprechend auch länger.
Wie hat sich denn Ihre berufliche Laufbahn entwickelt? Sie sind, nehme ich mal an, habe ich auch ein bisschen gelesen natürlich, nicht nur in München geblieben, sondern sind in der Welt gewesen.
Genau, also ich bin nach dem Abitur, bin ich nach New York gegangen und war dort ein paar Monate an der Metropolitan Opera. Da gab es ein Programm eigentlich für Pianisten, und da habe ich als Dirigent teilgenommen und habe dann in Budapest studiert und habe dann aber relativ früh angefangen, mit professionellen Orchestern zu arbeiten. Und als ich dann das Orchester Jakobsplatz beziehungsweise heute Jewish Chamber Orchestra Munich gegründet habe, war ich ja 27, also ich war ja relativ jung, hatte davor ein paar Jahre lang mit Orchestern gearbeitet. Das war dann eigentlich schon relativ früh so meine Berufung, die ich gefunden habe.
Wenn Sie ja dann auch unterwegs waren, auch beruflich die Welt kennengelernt haben, was hat Sie nach München zurückgezogen? Sind Sie in München so familiär verankert? Sie sind ja in München geboren. Haben Sie eine feste Bindung zu München?
Ich habe schon eine sehr feste Bindung zu München. Also ich dachte immer, ich kann überall in der Welt leben. Und ich habe dann festgestellt, New York war mir zu unruhig, zu groß, irgendwie zu unpersönlich. In Budapest habe ich mich sehr, sehr schwer getan, obwohl ich perfekt Ungarisch spreche, Kontakt zur ungarischen Bevölkerung herzustellen. Ich war in so einer Community der ausländischen Musikerinnen und Musiker. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, die deutsche Kultur ist mir schon sehr viel näher als ich es eh schon gedacht hatte, dass sie mir nahe ist. Also für mich war dann schon relativ schnell klar, ich muss zurück nach Deutschland, weil das ist einfach die Kultur, die mich ausmacht. Und dann in Deutschland steht mir Münchner Stadt schon sehr nahe.
Jetzt fällt mir so auf, wenn Sie Ungarisch auch sprechen, Deutsch sprechen, Englisch vermutlich auch sprechen, denke ich mal, dann sprechen Sie Hebräisch?
Nein, Hebräisch spreche ich nicht.
Und Jiddisch?
Jiddisch auch nicht. Ich verstehe es ein bisschen, aber leider spreche ich weder Hebräisch noch Jiddisch. Spielt aber tatsächlich auch in meiner Arbeit keine so riesengroße Rolle. Also schon immer wieder, aber nicht so schwerpunktmäßig.
Kommen wir doch nochmal zu dem Orchester. Könnte es sein, dass jeder Dirigent sich ein kleines Orchester einrichtet, mit Freunden oder Berufskollegen gerne musiziert? Warum haben Sie ein Orchester gegründet?
Sie haben recht, das könnte jeder machen, machen auch viele so als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Bei mir war es schon anders. Für mich war immer klar, dass ich ein großes Problem mit der Klassikbranche habe. Mich nervt wahnsinnig dieses, wir spielen bekanntes Repertoire, holen den angesagten Solisten, Solistin dazu und dann haben wir ein Konzert. Und ob dieses Programm einen roten Faden hat oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und das hat mich immer genervt. Mich hat immer das abseitige Repertoire interessiert. Mich haben auch so Versuche interessiert. Ich hatte zum Beispiel die Eroica aufgenommen von Dritte Symphonie von Beethoven in der Besetzung der Uraufführung, die sehr, sehr klein besetzt war. Also mich haben so Experimente interessiert, die eben nicht im Mainstream reinpassen. Und dann war es daneben so, dass mich dieses Thema die jüdische Kultur in der Musik sehr interessiert hat. Also jetzt nicht nur jüdische Komponistinnen und Komponisten, sondern schon auch Werke, die sich mit der jüdischen Kultur auseinandersetzen. Und es war für mich klar, wenn ich jetzt von Orchester zu Orchester ziehe, wird es schwierig sein, diese Ideen umzusetzen. Und dann dachte ich, ich probiere es jetzt mal aus, wie es ist, wenn man eben so ein Orchester thematisch gründet, wie wird das angenommen? Das wurde sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut angenommen. Es war sehr schnell klar, dass das irgendwie eine Marktlücke ist. Oder Marktlücke klingt jetzt so wirtschaftlich, dass das etwas ist, was spannend sein kann und was vom Publikum sehr begeistert aufgenommen wird. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es weltweit eigentlich so wie jetzt mein Orchester aufgestellt ist, kein zweites Orchester gibt. Bei uns ist die Spezialität, unser Ding ist nicht, jüdische Komponisten wiederzuentdecken. Das ist ein Teil, aber das ist nicht die Hauptidee. Die Hauptidee ist, wir bringen jüdische Kultur in den öffentlichen Raum. Und es gibt kein Orchester, das sich irgendwie eines gesellschaftlichen Themas annimmt und sagt, das ist das, was wir im öffentlichen Raum diskutieren wollen.
Von Leo Weiner, einem ungarisch-jüdischen Komponisten, hören wir einen Auszug aus dem zweiten Satz des Divertimento Opus 20. Den Roka-Tanz, ein sogenannter Fuchstanz, ein schneller Tanz, den am Ende einer Hochzeit die anwesenden Junggesellen um ein Loch, das Fuchsloch, tanzen. Gespielt vom Jewish Chamber Orchestra Munich.
LoRa München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Das war das Jewish Chamber Orchestra Munich mit einer Komposition des ungarisch-jüdischen Komponisten Leo Wagner, den Rokatans. Sie hören Radio LoRa München. Im ersten Teil der Sendung habe ich mit Emanuel Rüff über den Begegnungsort Badehaus gesprochen. Im zweiten Teil habe ich den Dirigenten Daniel Grossmann zu seinem Werdegang als Dirigenten und die Gründung des Orchesters Jewish Chamber Orchestra Munich interviewt. Im dritten Teil der Sendung spreche ich mit ihm, was ihn motiviert, viel Energie in seinen YouTube-Kanal zu investieren. Dort gibt es Konzerte, kurze Porträts der jeweiligen Komponisten und Interviews mit und Informationen über diverse jüdische Menschen. Der Kanal ist eine uneingeschränkte Empfehlung wert. Zum Einstieg in das Gespräch habe ich ihn nach diesem YouTube-Kanal gefragt. Zuerst antwortet Daniel Grossmann auf meine Einschätzung, dass es sich bei einem Konzert ja nur um einen Monolog handelt.
Ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Konzert zurückkommen, weil Sie sagen, es ist ein Monolog und das ist absolut richtig. Zunächst mal ist ein Konzert ein Monolog. Ich versuche aber die Konzerte sehr stark so zu gestalten, dass man zum Beispiel danach noch ein Abendessen hat in einem nahegelegenen Lokal, wo alle hinkommen können. Und es ist sehr, sehr oft, dass ich mich mit Zuhörerinnen und Zuhörern austausche, mir Menschen zu mir kommen, die ich vorher nie gesehen habe, mir etwas sagen, was ich dann aufgreife und in irgendeiner Weise in einem nächsten Konzert verarbeite. Also es ist schon so, dass mir dieser Aspekt, dass es eben kein Monolog sein soll, sehr, sehr wichtig ist. Der YouTube-Channel ist auch ein bisschen aus dieser Idee heraus entstanden. Ich hatte immer das Bedürfnis, einen Weg zu finden, wie man über Social Media sinnvoll mit den Menschen kommunizieren kann. Heute heißt es immer, ja, ihr müsst eine Facebook-Seite haben, ihr müsst einen Instagram-Channel haben. Und ich bin jemand, ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich bin nicht mit Social Media aufgewachsen, ich benutze auch Social Media privat einfach überhaupt nicht. Und mir hat es immer, also mir war klar, was gemeint ist, dass es da eine Plattform ist, wo man im Dialog treten kann mit dem Publikum. Aber mir hat sich nie erschlossen, wie das funktionieren soll. Weil Instagram zum Beispiel dieses Fotolastige, das passt nicht zu einem Orchester. Ein Orchester ist nicht visuell. Und ich fand immer, YouTube ist eigentlich der Channel, der am besten zu uns passen würde. Und ich hatte immer die Idee, wir sollten einen YouTube-Channel gründen, wo ich mit anderen oder andere über Themen sprechen, die wir im Konzert nicht besprechen können. Also moderne jüdische Kultur, Filme, Serien, Bücher, was auch immer in der jüdischen Kultur, was man nicht im Konzert diskutieren kann. Und andererseits war es aber immer so, dass mir schon klar war, das ist ein großes Vorhaben und wir haben wenig Zeit dafür. Und dann kam die Pandemie und dann war sehr schnell klar, das dauert länger. Und dann kam die Idee auf, was machen wir? Frieren wir jetzt alle unsere Aktivitäten ein oder nutzen wir die Zeit, um eben so einen YouTube-Channel aufzubauen? Und das war schon, also die Pandemie war der Auslöser, aber nicht der Grund zunächst mal. Also ich hatte die Idee eben schon früher.
Ich habe gesehen, es gibt Konzerte, es gibt Interviews. Was gibt's noch?
Also die Konzerte ist eigentlich, wir haben jetzt eben während der Pandemie haben wir Filmaufnahmen gemacht von Werken, die eben sehr selten aufgeführt werden. Die Idee ist so ein bisschen, das war ursprünglich, erschien das vollkommen unrealistisch, weil man dafür natürlich sehr viel Geld braucht. Da kam uns jetzt die Zeit der Pandemie entgegen, weil wir halt einfach keine Konzerte spielen konnten und wir konnten die Förderung aber eben für diesen YouTube-Channel benutzen. Und da ist eben die Idee, dass ein Archiv jüdischer Musik oder Musik, die irgendwie mit dem Judentum zu tun hat, entstehen soll. Das ist der eine Aspekt. Dann gibt es den Aspekt, dass ich mit Menschen, vor allem aus dem religiösen Bereich, also Rabbinern, über die jüdische Religion spreche. Dann gibt es den Teil der jüdischen Kultur, also eben über den Tellerrand schauen, wo ich eben über Serien spreche. Und dann gibt es noch eine Serie, wo ich mit Menschen drüber spreche, was bedeutet für sie jüdische Identität, weil ich das immer wieder gefragt werde und mir das sehr, sehr schwer fällt, darauf eine Antwort zu geben. Und ich habe bisher mit der Schriftstellerin Lena Gorelick, mit dem Koch Tom Franz, der eigentlich ein Deutscher ist, aber nach Israel emigriert ist und dort zum Judentum konvertiert ist, gesprochen. Ich habe mit dem Rapper Ben Salomo gesprochen, also mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, mit dem Schauspieler Ilia Richter, mit Menschen, die einen ganz, ganz unterschiedlichen Zugang zu ihrem Judentum haben. Und da will ich eben auch so ein bisschen diese Vielfalt ihres Zugangs zeigen.
Wenn wir uns unterhalten und weil wir auch vorhin darüber gesprochen haben, was eine Besonderheit des Judentums ist, eben nicht zu missionieren, dann fällt mir doch jetzt auf, dass Sie ja sehr intensiv nicht für die Kultur werben, sondern die Kultur vermitteln. Möglichst anschaulich, ja. Möglichst interessant. Und das ist Ihnen ein Herzensanliegen. Aber Sie wollen ja nicht missionieren.
Ich möchte inspirieren. Genau um Inspiration geht's mir. Wenn jemand sich inspiriert fühlt, zum Judentum zu konvertieren, ist das für mich auch okay. Mir ist das wurscht, weil, also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht religiös. Also für mich gibt's keinen richtigen oder falschen Gott oder richtige Kultur und falsche Kultur. Mir geht's einfach darum, ich bin jemand, der durch Unbekanntes sich sehr inspiriert fühlt. Wenn mir jemand etwas erzählt über Hip-Hop, dann inspiriert mich das. Und ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Und mir geht es einfach darum, dass ich die jüdische Religion, die jüdische Kultur sehr, sehr interessant finde, auch für mich. Ich lerne auch viel Neues, also zum Beispiel über die Kultur des Trauerns im Judentum habe ich jetzt relativ wenig gewusst. Klar, so die wichtigsten Dinge habe ich gewusst, aber sehr vieles habe ich nicht gewusst. Und es inspiriert mich. Und ich denke, dass das auch andere Menschen inspirieren kann. Und ich glaube, was auch so wichtig ist, ist diese Vorbehalte, die man gegen die fremden Kulturen hat in der Gesellschaft allgemein, hängen ganz viel mit Unwissen zusammen, mit Dingen, die man sich so vorstellt, wie das bei den anderen ist, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, wenn man das weiß, letzte Woche habe ich einen Vortrag über China gehört und ich hatte keine Ahnung, habe ich festgestellt, von der chinesischen Kultur. Und ich sehe jetzt China mit ganz anderen Augen, weil ich verstehe, dass die Menschen ein ganz andere Art des Denkens haben. Und das finde ich so wichtig, dass man darüber spricht. Und ich finde, die Musik eignet sich dafür sehr. Und ich sage immer, es gibt nicht die einzelnen Konzerte bei uns, die irgendetwas über das Judentum erzählen, sondern die Gesamtheit der Konzerte bilden einen roten Faden oder einen Bogen und erzählen in der Gesamtheit etwas über das Judentum. Und das auch nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit.
Sie haben schon eins aufgegriffen, so das Thema Trauerkultur. Was sind denn so überraschende Momente oder interessante Momente, die Sie so während der Interviews erlebt haben? Mit Rappern, mit Rabbis. Haben Sie mal so zwei, drei Beispiele, wo Sie sagen würden, dafür lohnt es sich, in Ihren Kanal zu schauen?
Ich stelle immer die Frage, was verbindet dich mit dem Judentum? Und das ist etwas, was ich ganz schwer beantworten kann, weil ich höre ganz oft, naja, du bist gar nicht religiös, warum bist du jüdisch? Und ich finde die Antwort, die Lena Gorelick zum Beispiel gegeben hat, diese Frage stellt sich nicht. Ich bin jüdisch. Das hat mir schon ein bisschen so die Augen geöffnet. Das stimmt. Das ist, diese Frage stellt sich nicht, weil das ist einfach so. Das ist, man wird nicht getauft, sondern man wird jüdisch geboren, eben durch die halachischen, also die jüdischen Gesetze mit der Linie der Mutter, wird das einfach vererbt. Und das macht etwas mit einem. Was sich aber auch lohnt, ist irgendwie mal zu hören, wie die Lebensrealität zum Beispiel von jemandem wie Ben Salomo ist, der extrem viel Antisemitismus in Deutschland erlebt hat. Und ich bin jemand, der nicht so eine Betonung darauf legt, weil ich erlebe das sehr. Also ich habe sehr selten Antisemitismus in Deutschland erlebt. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, dass ich vielleicht auch so ein bisschen so auf einer Insel der Seligen sitze und dieses Problem in meiner Lebensrealität nicht so eine große Rolle spielt, aber eben von jemandem wie Ben Salomo, der wirklich seine Passion, nämlich den Rap, komplett verlassen hat, weil er festgestellt hat, dass er dort einfach diskriminiert wird als Jude.
Ich habe mir das Interview angeschaut, das fand ich sehr erhellend, sehr eindrucksvoll. Kommen wir mal zum Thema Politik. Also Sie beschäftigen sich auch mit der Frage, wie jüdische Kultur ihren Platz im gesellschaftlichen Bewusstsein einnehmen kann und wie Sie damit zum interkulturellen Dialog beitragen können. Ja, das sind jetzt so eine klassische Aussage. Aber für mich die Frage dahinter, haben Sie den Eindruck, dass die jüdische Kultur im gesellschaftlichen Bewusstsein fehlt? Also offensichtlich, sonst würden Sie sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Woran machen Sie das fest?
Ich mache es daran fest, dass zum Beispiel ich immer wieder erstaunt bin, dass Menschen nicht wissen, dass es einen jüdischen Kalender gibt, dass es ein jüdisches Neujahrsfest gibt, das zu einem vollkommen anderen Zeitpunkt ist als das christliche oder das westliche Neu- oder nicht-westliche, wie soll ich es nennen, das Neujahrsfest, also nicht an Silvester stattfindet. Dass Menschen keine Ahnung haben, also wirklich Sachen erzählen, die einfach vollkommen falsches Bild von der jüdischen Religion und jüdischen Kultur haben. Und ich das einfach schade finde, weil zum Teil führt das zu Vorurteilen. Und zum Teil führt es aber auch dazu, dass Menschen einfach das komplett missverstehen, also einfach diese Kultur missverstehen. Und da komme ich eben wieder zu diesem Inspirieren. Ich finde Multikulti in einer Weise sehr inspirierend, weil vielleicht bin ich ja auch von der syrischen oder von der mongolischen Kultur inspiriert oder ganz bestimmt bin ich das, wenn ich mehr drüber weiß. Und ich möchte aber nicht belehrt werden ständig, wie das leider sehr oft dann stattfindet, so jetzt ihr Blödmänner kommt jetzt mal und hört euch jetzt mal was über jüdische Kultur an, damit ihr mal ein bisschen schlauer werdet. Sondern mir geht's einfach darum, dass ich das auf eine sehr unverkrampfte Art und Weise machen möchte, nämlich jemand kauft sich eine Karte für ein Konzert, hört da schöne Musik, kann sagen, ich höre schöne Musik oder lässt sich halt auf die Idee des Konzertes ein, die ich immer auch in einigen Sätzen maximal 5 Minuten lang auch vor dem Konzert darlege. Also ich mache immer eine Einführung, aber auch die überhaupt jetzt nicht so oberlehrerhaft, sondern sehr aus dem Moment heraus, knapp vorher vorbereitet, einfach kurz erzählen, was ist mir wichtig in diesem Konzert. Und das ist eben der Aspekt, den ich wichtig finde, gerade auch eben, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, um diese Defizite, die ich in Deutschland schon sehr stark sehe, auch ja irgendwie auszugleichen, dass man eben mehr über jüdische Kultur weiß.
Also ich teile Ihre Einschätzung, da gibt es massive Defizite. Was ich mich frage ist, war das schon mal anders? Ist das eine Neuerscheinung? Hat das was mit den schrecklichen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg, während der Nazi-Diktatur, mit der Verfolgung zu tun? War das vorher besser? Sind das Wellen? Also lief das mal ganz gut, dann ganz schlecht, jetzt wird es wieder besser? Oder wie beschreiben Sie das?
Also ich glaube, dass es nie besser war. Ich glaube, es war so, dass es zunächst mal die Juden im Ghetto gelebt haben und einfach schlichtweg ausgegrenzt waren aus der Mehrheitsgesellschaft. Da hat sich die Mehrheitsgesellschaft erst recht nicht mit den Juden beschäftigt, beziehungsweise es gab einen enormen Antisemitismus. Man denke nur an die Brunnenvergifter während der Zeit der Pest. Später war es so, dass dann die Juden sich sehr stark assimiliert haben, sehr stark ihre Kultur aufgegeben haben. Da glaube ich, war es einfach, also im 19. Jahrhundert und dann ganz besonders während der Weimarer Republik. Und dann kam der Holocaust und ich glaube, dass Deutschland nie wirklich eine Multikulti-Gesellschaft im Sinne eines Einwanderungslands war, wie jetzt die USA oder wie einzelne Städte, wie zum Beispiel London, wo es einfach sehr, sehr große Gruppen gibt an einzelnen Kulturen. Ich meine, da gibt es indische Viertel, da gibt es chinesische Viertel, da gibt es jüdische Viertel. Und in den jüdischen Vierteln in London, da kann man der jüdischen Kultur gar nicht entkommen, weil sie ist einfach vollkommen Teil des täglichen Lebens. Und so etwas gibt es in Deutschland nicht und das ist auch nicht schlimm. Aber ich finde, dass Multikulti in Deutschland falsch aufgefasst wird, weil es so aufgefasst wird, dass dieses Multikulti führt zu einer neuen Kultur, die dann bereichernd ist. Und daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht an einen Kulturmix, sondern ich glaube an eine Toleranz für andere Kulturen, die aus einem Wissen um die andere Kultur geht und die darum geht, dass man auch sich ganz klar abgrenzt, wo es Teile dieser Kultur gibt, wo man einfach ganz klar sagt, das passt nicht in dieses Land rein und diesen Teil dieser Kultur lassen wir auch nicht zu. Als so ein Schlagwort, womit jeder was anfangen kann. In Deutschland darf es einfach keine Scharia-Gerichte geben. Ja, das geht einfach nicht. Und diese Teile gibt es auch im Judentum, wo man sagen kann, das darf es einfach hier nicht geben.
Okay, jetzt überraschen Sie mich mit der letzten Aussage.
Naja, also zum Beispiel der ultraorthodoxen Kultur des Judentums, der Umgang mit Frauen, das geht in Deutschland nicht. Das geht nicht. Das widerspricht der deutschen Kultur so stark, das darf man nicht akzeptieren.
Bereits als Kind im Alter von 14 Jahren schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy die Streichersymphonie Nummer 12 G-Moll, aus der wir einen Auszug hören, ebenfalls gespielt vom Jewish Chamber Orchestra Munich. Das war leider nur ein kleiner Auszug aus der Schreiersymphonie Nummer 12 G-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sie hören bei Lora München eine Sendung zum Erinnerungsort Badehaus in Waldheim bei Wolfratshausen und ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann. Im letzten Teil der Sendung spreche ich mit ihm über die aktuelle Situation in Deutschland.
Sie haben mal gesagt, dass Sie das Empfinden haben, dass es in Deutschland an Haltung fehlt, und zwar in diesem Sinne, dass es für eine Demokratie schwach sei, nicht für die eigenen Werte einzustehen. Was haben Sie da gemeint?
Ich meine damit, dass es in Deutschland große Probleme damit gibt, aus der Geschichte heraus zu sagen, was ich vorhin zum Beispiel erwähnte, dass es einfach Teile von fremden Kulturen gibt, die einfach für die deutsche Demokratie nicht akzeptabel sind. Genauso wie die AfD nicht akzeptabel ist. Und ich das als sehr beruhigend empfinde, dass sich alle anderen Parteien ganz klar davon distanzieren. Und ich würde mir halt eben wünschen, dass es diese Distanzierung auch ganz klar zu anderen Kulturen gibt, die eben Teile haben, ja, wenn irgendwie auf Demonstrationen für die Palästinenser massive antisemitische Anfeindungen gibt. Das hat bis ins Jahr 2021 gedauert, dass mal irgendjemand auf die Idee kam, dass irgendwie Asylbewerber, die sich antisemitisch äußern, ihr Anrecht auf Asyl in Deutschland verwirken. Und ich finde es ein Wahnsinn. Ich finde auch, dass dieses Wort Leitkultur viel zu negativ besetzt ist in Deutschland. Sehr wohl gibt es eine deutsche Leitkultur und es ist die deutschen demokratischen Werte, so wie sie sich herausgebildet haben, und die unterscheiden sich auch zum Beispiel von der Demokratie in den USA. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Der soziale Aspekt ist in Deutschland extrem wichtig, und wer sich mit all diesen Werten nicht identifizieren kann, der ist hier fehl am Platz. Und übrigens auch Menschen, die gegen Homosexuelle oder Transsexuelle hetzen, gehören nicht in diese, oder gehören nicht akzeptiert von dieser Kultur. Was man dann mit ihnen macht, das muss man natürlich diskutieren. Aber man kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, mein Gott, in anderen Ländern, da gibt es halt diese Werte nicht, das müssen wir verstehen. Nein, wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen es nicht verstehen. Genauso wie man im Iran von einer deutschen Frau erwartet, dass sie sich verschleiert. Wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen einfach ganz klar sagen, jemand, der nach Deutschland kommt und sagt, Homosexualität ist abartig, gehört nicht zur deutschen Mehrheitsgesellschaft, weil zum Glück die deutsche Mehrheitsgesellschaft Homosexualität nicht abartig findet. Und selbstverständlich gibt es dann auch Deutsche, die Homosexualität abartig finden. Damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Aber ich finde, gerade wenn fremde Kulturen nach Deutschland kommen, ist es extrem wichtig, eine Haltung dieser fremden Kultur gegenüber zu zeigen und zu sagen, das ist die Grenze, die wir bereit sind zu akzeptieren, und darüber hinaus gehen wir nicht. Und das muss man natürlich auch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl machen, weil wenn ich zum Beispiel die Beschneidungsdebatte nehme, die war mit so viel Antisemitismus wieder aufgeladen, dass es mich wirklich geschaudert hat. Aber grundsätzlich zu sagen, nein, wir akzeptieren nicht die Ausgrenzung von Frauen, wie es eben im orthodoxen Judentum zum Beispiel der Fall ist, finde ich absolut richtig.
Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, so mit Vergangenheit und sowas. Meinen Sie, woran das liegt, dass Deutschland so übertolerant ist und dadurch keine eigene echte Position mehr hat?
Ne, weil eben in Deutschland schon dieser Begriff Leitkultur ist so ein Schaudern für die meisten Menschen, weil das klingt so nach, wir wollen Menschen irgendwie erziehen zu einer Kultur. Ich glaube schon, es ist ganz klar diese Vergangenheit, in der natürlich vieles von dem, was ich meine, dass man bräuchte, sehr missbräuchlich benutzt wurde. Und ich meine nicht, dass man Menschen umerziehen soll, sondern man soll einfach Menschen nur ganz klar sagen, diesen Teil deiner Kultur können wir hier nicht akzeptieren. Und ich finde, das findet in Deutschland nicht statt. Es ist immer dieses, ja, wir müssen alle akzeptieren. Wir müssen auch die jetzt wieder irgendeinen Ehrenmord in einer afghanischen Familie. Ja, und da reicht dann auch nicht, dass die vor Gericht gestellt werden. Ich meine, dann unter Umständen, wann war das, vor 10 Jahren oder wann, gab es mal so einen Ehrenmordprozess, wo sogar dieses Thema Ehrenmord als strafmindernder empfunden wurde. Ich meine, das ist doch absurd. Ist doch absurd, dass wir uns das dann zu eigen machen und sagen, ja, die haben es ja nicht so gemeint, oder sie werden niemanden mehr umbringen, weil sie haben keine Schwester mehr. Ja, also das ist doch krank. Also ich finde es eben wirklich schwierig. Und ich finde auch, ich komme aus einer ungarischen Familie, und ich finde zum Beispiel auch den Umgang mit Ungarn, der in Deutschland stattfindet, unerträglich. Ja, ich meine, man muss doch ganz klar sagen, das, was dort passiert, entspricht nicht den europäischen Werten, und nicht nur einfach protestieren, sondern man muss mal tätig werden. Man kann nicht zuschauen, wie in einem Land Minderheiten ausgegrenzt werden und als abartig dargestellt werden.
Das Thema Politik, glaube ich, haben wir jetzt intensiv abgegrast. So meine letzte Frage, wenn Sie mal so in die Zukunft schauen, wenn Sie sagen, so vielleicht in 5 oder in 10 Jahren, wo möchten Sie mit dem Orchester sein? Wo möchten Sie mit der Initiative oder Ihrem Vorhaben sein, jüdische Kultur inspirierend zu vermitteln? Wo sehen Sie sich da?
Also grundsätzlich finde ich, haben wir schon sehr viel erreicht. Wir geben sehr viele Konzerte im Jahr. Das sind so ungefähr 25 bis 30 Konzerte, wirklich von München bis kleinste. Wir waren jetzt vor 2 Wochen in einer winzigen Landsynagoge in Bayern, in einem kleinen Dorf, über größere Städte wie Berlin. Also vieles ist schon erreicht. Aber ich wünsche mir natürlich immer mehr und wünsche mir vor allem, dass es auch andere Initiativen gibt, die ähnlich sind wie meine, und dass einfach uns gelingt, mehr differenzierte Informationen und Bewusstsein für jüdische Kultur zu vermitteln und eben damit jüdische Kultur, die ja in Deutschland existiert. Es gibt ja 100, 150.000 jüdische Menschen in Deutschland, so genau weiß man es nicht, dass man diese Kultur einfach sichtbarer wahrnimmt in der deutschen Öffentlichkeit.
Das war die Sendung zum Erinnerungsort Badehaus in Waltram bei Wolfratshausen und ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für ihre Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Interviewpartnern. Manuel Rüff, dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Bürger fürs Badehaus Waltram-Föhrenwald, und Daniel Grossmann, Dirigent und künstlerischer Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Sie hörten eine Sendung im Rahmen des Programmes 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern, Geschichte, Gegenwart und kulturelle Einflüsse. Alle Links und Hinweise finden Sie natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Sie können gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Für die Bereitstellung der 2 klassischen Stücke bedanke ich mich bei Daniel Grossmann. Sie finden diese und viele weitere Musik auf seinem YouTube-Kanal. Einfach bei YouTube nach Daniel Grossmann suchen. Folgende Musik steht unter Creative Commons Lizenzen: The Remix in Latino Blues von Wellman. Gerade hören Sie Hirondell von Popov, BYSA 3.0.